der MediClean Podcast. Das Thema heute: Herzinsuffizienz.
Da muss man mit dem Patienten reden, den muss man aufklären, dass das eine lebenslange Therapie ist, von der er nicht wieder wegkommt.
Wenn das wichtige Organ schwach ist. Hallo und herzlich willkommen beim MediClean Podcast. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Olaf Brinkmann und heute schauen wir mal auf das Organ, das uns am Leben hält, nämlich das Herz. Rund 100.000 Mal am Tag, mehr als 36 Millionen Mal im Jahr schlägt es und versorgt jedes Organ des Körpers mit Sauerstoff und Energie. Was aber, wenn es plötzlich schwächelt? Das kommt gar nicht so selten vor. Rund 4 Millionen Menschen in Deutschland leiden an einer Herzinsuffizienz, also an einer Herzschwäche. Welche Symptome das mit sich bringt und wie es behandelt werden kann, das wissen meine heutigen Gäste. Ich freue mich, dass Sie da sind. Es sind Dr. Karin Rüberg vom Medizinischen Versorgungszentrum in Dessau und die beiden Herzinsuffizienzschwestern Wenke Kirschner und Dorit Balzer-Klobig vom Herzzentrum Coswig. Hallo.
Hallo, lieber Herr Brinkmann, ich grüße Sie.
Hallo.
Hallo.
Frau Dr. Rüberg, die Herzinsuffizienz zählt zu den häufigsten Ursachen für eine stationäre Klinikbehandlung in Deutschland. Können Sie bitte mal kurz erklären, was genau passiert denn im Körper, wenn das Herz schwächelt?
Also die häufigsten Ursachen der Herzinsuffizienz ist natürlich allen voran die koronare Herzerkrankung, das heißt also die Veränderung an den Herzkranzgefäßen. Und dann gibt es die sogenannten primären Herzmuskelerkrankungen, die sogenannten Kardiomyopathien. Und wenn wir zu der anderen Art der Herzinsuffizienz mit erhaltener Pumpfunktion übergehen, dann ist ganz, ganz weit vorne dran die arterielle Hypertonie. Und das wird uns in den nächsten Jahren noch wirklich zu schaffen machen. Die Patienten werden ja älter, deswegen auch die Zunahme dieser Herzinsuffizienzformen. Und die Patienten erreichen diese Herzinsuffizienz erstmal, also das Stadium der Herzinsuffizienz, weil natürlich unsere Therapie, unsere Diagnostik auch viel, viel besser geworden ist. Das erklärt die Zunahme der Herzinsuffizienzpatienten.
Sie haben von Hypertonie gesprochen, das ist der Bluthochdruck, ne?
Ja, genau. Das ist die arterielle Hypertonie, die ja schlecht behandelt ist, nicht nur in Deutschland. Viele wissen es gar nicht und die, die es wissen, sind oftmals schlecht behandelt und oder nicht ausreichend. Es gibt ja gute Daten darüber, dass man den Blutdruck wirklich relativ niedrig einstellen soll, unabhängig vom Alter.
Was sind denn typische Symptome und wann sollte ich zum Arzt und zu welchem?
Also typische Symptome für die Herzinsuffizienz sind Unterschenkelödeme, nachlassende Leistungsfähigkeit, Luftnot. Das sind so die klassischen Symptome, die leider verkannt werden, so nach dem Motto, ich bin ja schon ein bisschen älter. Und deswegen ist die Diagnose der Herzschwäche viel zu spät und zu langsam. Der primäre Ansprechpartner, wenn Sie fragen, ja, zu welchem Arzt soll ich denn gehen? Das ist eigentlich der Hausarzt. Der primäre Zugang zum Kardiologen ist ja eher schwierig in unserem System. Aber die Hausärzte haben sehr gute Tools in der Hand, dass sie eine Herzinsuffizienz ausschließen können. Das ist einmal die Klinik natürlich, die Anamnese, dass sie dem Patienten gut zuhören. Was hat er denn eigentlich für Symptome? Und dann gibt es einen Laborparameter, das sogenannte BNP oder Pro-BNP, wo man im Blut ganz sicher eine Herzschwäche ausschließen kann. Und das kann der Hausarzt machen, das macht er auch, aber man muss eben dran denken, das ist das Problem, ne?
Und warum ist es so wichtig, das möglichst früh zu erkennen?
Weil je früher ich die Therapie anfange, nicht erst, wenn das Herz eine Leistung von 20% hat, desto besser greifen natürlich auch die medikamentösen Optionen an. Und wir haben ja darüber hinaus, also gerade in den letzten Jahren, exzellente Medikamente hinzubekommen, die dem Patienten eine deutliche Lebenserwartungsverlängerung bescheren. Jetzt mal abgesehen von den technischen Möglichkeiten, die wir haben. Und was eben wirklich ganz wichtig ist, dass man die Ursache der Herzinsuffizienz wirklich klar definiert.
Sie unterscheiden als Ärztin ja zwischen einer kompensierten und einer dekompensierten Herzinsuffizienz. Was heißt denn das?
Die kompensierte Herzinsuffizienz ist quasi ein stabiler Zustand, in dem der Patient lange sein kann. Wenn der suffizient betreut wird, engmaschig in der Herzinsuffizienzambulanz, dann kann man die Situation in vielen Fällen stabil halten. Aber jede Herzinsuffizienz dekompensiert dann irgendwann. Das heißt, sie verschlechtert sich wieder. Und es ist so, dass der Patient dann meistens stationär aufgenommen wird. Problem ist aber, dass jede Dekompensation, also jede neue Phase einer dekompensierten Herzinsuffizienz, die Lebenserwartung des Patienten dramatisch verschlechtert.
Die akut dekompensierte Herzinsuffizienz ist ein Notfall.
Ja. Ne?
Was passiert in dem Augenblick?
Also die Patienten dekompensieren meistens in der Form, dass sie extrem schlecht Luft bekommen. Das ist für den Patienten das absolute Warnsignal. Dann erzählen wir den Patienten ja auch immer, wiegt euch wenigstens 1-2 Mal in der Woche. Und wenn ein solcher Patient in der Woche 2 Kilo zunimmt, dann ist das nicht normal, auch wenn Weihnachten ist und man hat viel gegessen. Das ist so. Und das sind so die klassischen Warnsignale, dass er dicke Füße bekommt und die Luft schlechter wird und die Gewichtszunahme. Das sind so die klassischen Symptome.
Wie muss ich mir die Therapie vorstellen? Da kommt es ja auch aufs Stadium der Herzinsuffizienz an.
Ja, je zeitiger man eine Therapie beginnt, desto besser sind die Erfolgsaussichten des Patienten. Man startet also heute, wir reden von den Fantastic Four, das heißt also 4 Medikamente, die man möglichst zeitig und möglichst gleichzeitig einsetzen soll. Also nicht jetzt, ich mache erst mal das eine und dann gucke ich mal und dann setze ich das andere an. Also da hat sich gerade im letzten und vorletzten Jahr ganz viel geändert in den Therapieempfehlungen. Und wir sind leider in der Umsetzung dieser neuen Leitlinien noch nicht gut. Alle nicht, weder Hausärzte und auch wir nicht als Kardiologen. Aber ich sage immer den Satz, wir müssen die Patienten auch rechtzeitig sehen. Und das ist leider ein Punkt, den man nie vergessen darf in der Geschichte. Aber der Hausarzt ist unser wichtigster Partner. Das muss ich nochmal betonen hier in dieser. Da können wir Herzinsuffizienzambulanzen machen, wie wir wollen. Wichtiger und wichtigster Partner ist unser Hausarzt. Ne?
Medikamente haben Sie jetzt schon angesprochen.
Ja.
Was gehört zur Therapie noch dazu?
Ich sagte vorhin, es ist wichtig, die Ursache der Herzinsuffizienz zu klären. Mhm. Also, dass ich gucke, hat der Patient eine koronare Herzerkrankung? Muss er Stents kriegen oder Bypässe kriegen? Und das zweite ist, wie sehen die Herzklappen aus? Ja, es ist ja ganz häufig, dass sie zum Beispiel eine Verengung der Aortenklappe, also die Aortenstenose haben, die heute bis ins hohe Alter exzellent per Katheter zu behandeln ist. Das muss ich ausschließen, sonst kann ich mit meinen Medikamenten und meinen Herzinsuffizienzschrittmachern und was nicht alles gibt, da laufe ich hinterher. Das muss geklärt werden. Aber starten tut man natürlich mit der medikamentösen Therapie.
Und was ist das Ziel der Therapie? Kann diese Erkrankung geheilt werden oder was kann erreicht werden?
Also geheilt werden kann diese Erkrankung definitiv nicht, aber sie kann gebessert werden und ich kann die Lebenserwartung enorm verlängern. Wichtig ist zu wissen, jeder stationäre Aufenthalt verschlechtert die Prognose des Patienten. Deswegen ist das oberste Ziel die Vermeidung stationärer Aufenthalte. Also das, was Sie vorhin ansprachen, dass man diese stabile oder chronische oder kompensierte Form möglichst lange erhält. Das heißt aber, dass der Patient ganz engmaschig suffizient betreut werden muss. Aber nochmal, wir müssen die Patienten sehen und wir müssen sie zeitig sehen.
Wie genau läuft die Therapie ab und geht das dann auch bis an mein Lebensende? Wie genau ist das?
Ja, also es ist also grundsätzlich eine lebenslange Therapie. Das ist so. Es ist auch nicht so, wenn Sie jetzt die 4 Substanzen, sagen wir mal, idealerweise eingestellt haben und es wird besser, der Patient fühlt sich richtig gut, dass man dann die Illusion hat, oh so, jetzt kann ich das mal wieder absetzen oder mal reduzieren. ein eklatanter Fehler. Und das wird leider immer wieder auch gern mal vom Patienten selbst gemacht, ne? Und da muss man mit dem Patienten reden, den muss man aufklären, dass das eine lebenslange Therapie ist, von der er nicht wieder wegkommt. Hm. Auch wenn ihm das oftmals nicht gefällt. Ne? Aber die Patienten merken natürlich auch, dass es ihnen besser geht. Ne?
Welche Bedeutung haben denn inzwischen Telemedizin und spezialisierte Herzinsuffizienz-Sprechstunden bei der Behandlung?
Ja, wir hatten ja besprochen, dass die Therapie der Herzinsuffizienz wirklich eine engmaschige Betreuung des Patienten verlangt. Deswegen hat die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie vor einigen Jahren sogenannte spezialisierte Herzinsuffizienzambulanzen in Kliniken und Praxen etabliert. Es gibt also auch spezialisierte Kliniken. In unserem Fall ist unsere zuständige Klinik das Herzzentrum Coswig natürlich. Und da spielt es eben auch eine Rolle, dass wir die Herzinsuffizienzschwestern, die ja auch noch zu Wort kommen, eine extrem wichtige Rolle spielen, die eine enge Beziehung zum Patienten auch entwickeln und den Ärzten natürlich enorm Arbeit damit abnehmen. Also das ist die Struktur der Zukunft, die sich überall etablieren sollte.
Und welche modernen Therapieüberwachungen gibt es? Stichwort Telemedizin. Was wird da gemacht?
Ja, es gibt ja jetzt verschiedene Krankheiten schon, die telemedizinisch betreut werden können. Und die Herzinsuffizienz ist davon eine ganz, ganz wichtige. Der Patient bekommt nach Hause Blutdruckmessgerät und Waage und EKG und wird dann über ein Übertragungssystem an das sogenannte Telemedizinzentrum übermittelt. Das heißt, wir sehen sofort, nimmt der Patient zu. Das, was ich vorhin erklärte, ist der Blutdruck aus dem Ruder gelaufen. Oder gibt es EKG-Veränderungen? Und da kommt wieder auch die Herzinsuffizienzschwester ins Spiel, die sich diese Daten primär angucken. Und dann wird der Patient informiert, was ist los, was müssen wir machen, müssen wir die Therapie anpassen. Das ist eigentlich die Therapieüberwachung der Zukunft und etabliert sich so gerade in diesen letzten Monaten im Bundesgebiet.
Und Sie haben schon gesagt, mit diesen Herzinsuffizienzschwestern spreche ich jetzt. Viele wissen es gar nicht, dass es diese Spezialisierung gibt. Frau Kirsch, Kirschner und Frau Balzer-Klobig, was genau sind denn Ihre Aufgaben, Frau Kirschner?
Wir sind eigentlich so ein bisschen der verlängerte Arm der Ärzte und entlasten somit auch ein bisschen die Ärzteschaft. Mhm. Und unsere Hauptaufgabe ist eigentlich, die Patienten vor Entlassung zu schulen auf ihre Erkrankung. Egal, ob es jetzt um Medikamente geht, um Verhaltensweisen für zu Hause, um Symptombeobachtung. Mhm. Und ja, das sind eigentlich so die Hauptaufgaben, die wir haben.
Frau Balzer-Klobig, mit welchen Sorgen und Nöten kommen denn Patientinnen und Patienten zu Ihnen?
Patienten kommen natürlich in akuten Zuständen oft zu uns in die Klinik. Das heißt, ihnen geht es sehr schlecht. Typische Symptome der Herzinsuffizienz sind ja dann Leistungsminderung, Atemnot. Mhm. Luftnot ist immer sehr bedrohlich für die Patienten, wird sehr bedrohlich wahrgenommen und sorgt für Stress und wirklich Einschränkungen im alltäglichen Leben. Oftmals haben sie Schmerzen, merken auch eine Einschränkung in der Leistungsfähigkeit. Früher hat man es noch geschafft, in die Wohnung über zwei Etagen hinauszulaufen und die Einkaufstasche reinzutragen. Mhm. Irgendwann geht das dann nicht mehr so gut. Und diese Herzinsuffizienz ist ja hauptsächlich eine Erkrankung im höheren Lebensalter, so dass Patienten manchmal, wenn sie noch etwas jünger sind oder schon älter werden, um die 50 sagen, gut, jetzt bin ich keine 20 mehr, meine Leistungsfähigkeit lässt nach und schieben diese Leistungsminderung einfach auf das Alter und reagieren nicht rechtzeitig mit einem Arztbesuch. Ja, also das ist, wir versuchen auch unsere Patienten daraufhin zu sensibilisieren, Symptome rechtzeitig wahrzunehmen und zur rechten Zeit einen Arzt aufzusuchen, ja, bevor es nachher ganz akut wird. Aber wenn sie bei uns in der Klinik sind es oft große Sorgen, die sie belasten, ja. Oftmals muss man dann auch beginnen, erst mit einer Medikamentenaufnahme. Ja, viele Patienten haben Angst, natürlich vor diagnostischen Maßnahmen, die wir im Krankenhaus vornehmen müssen, um die Ursache der Krankheit zu finden oder der Einschränkungen. Und dann beginnen natürlich therapeutische Maßnahmen, die doch sehr einschränkend für den Patienten sind.
Sie helfen also in der Akutphase und Frau Kirschner, Sie haben schon gesagt, Sie bereiten die Menschen dann auch auf den späteren Alltag vor. Wie verändert sich denn dieser Alltag?
Naja, wie meine Kollegin sagte, wir sensibilisieren die Patienten natürlich auf bestimmte Verhaltensweisen. Also wir schulen die Patienten auf Risikofaktoren, die sie vielleicht günstig beeinflussen können. Egal, ob es jetzt um Ernährung, um Bewegung geht, um toxische Substanzen wie Alkohol und Nikotin. Und das kann für viele natürlich den Alltag auch extrem einschränken, was die Patienten natürlich erstmal, insbesondere wenn sie die Erkrankung nicht verstehen oder die Zusammenhänge nicht verstehen, als Belastung oder Einschränkung sehen.
Was kann denn der Patient selbst während der Therapie machen? Wie wichtig ist seine Rolle bei dem Ganzen, Frau Balzer-Klobig?
Also der Patient kann sehr viel tun. Natürlich, um erstmal an dieser Krankheit zu erkranken, spielen verschiedene Risikofaktoren eine Rolle. Also Prävention liegt uns immer sehr am Herzen. Das heißt, wir beraten nicht nur Patienten, die schon erkrankt sind, sondern auch Patienten, die gefährdet sind. Ja? Risikofaktoren bestehen natürlich darin, dass der Patient sehr viel vorbeugend machen kann, indem er sich gesund ernährt, indem er sich bewegt, dass er verzichtet auf Alkohol, Nikotin oder zumindest in Maßen Alkohol konsumiert, und Nikotinverzicht ist unausweichlich. Also das ist ein extrem hoher Risikofaktor. Und Patienten, die schon vorbehandelt sind, für die ist natürlich ganz wichtig, dass man entsprechend die Therapie einhält, also die medikamentöse Therapie, dass man seine Tabletten regelmäßig nimmt. Und von uns wird, wenn die Patienten entlassen werden, ein Herzinsuffizienz-Tagebuch ausgehändigt. Da wäre es schön, wünschen wir uns immer von den Patienten, dass die Vitalparameter regelmäßig dokumentiert werden. Das heißt, dass der Patient frühmorgens, wenn er aufsteht, möglichst sich einmal wiegt, weil wenn der Patient innerhalb von 3 Tagen 2 Kilo an Körpergewicht zunimmt, dann ist es meistens so, dass durch die eingeschränkte Herzleistung sich Wasser im Körper ansammelt. Das heißt, es kann zu Ödemen führen in den Beinen. Wasser kann aber auch im Bauch oder in der Lunge sich ansammeln. Das heißt, Symptome sind auch eben diese vorhin schon erwähnte Atemnot, die auftreten kann. Oder eben Wasser in den Beinen. Das stellt man eben schon rechtzeitig fest, wenn der Patient innerhalb von 3 Tagen 2 Kilo zunimmt. Dann ist es noch wichtig, dass regelmäßig der Blutdruck gemessen wird. Ein hoher Risikofaktor für eine Herzinsuffizienz ist natürlich dauerhaft langer, hoher Blutdruck. Die Blutdruckwerte sollten grundsätzlich unter 140/90 sein. Und dazu muss der Patient die Blutdruckwerte alltäglich natürlich dokumentieren. Und da ist es immer schön, wenn er das zu einer bestimmten Zeit macht, vielleicht nach dem Frühstücken, seine Tabletten einnimmt und dann regelmäßig täglich den Blutdruck dokumentiert in diesem Heftchen. Ja, dann können die Ärzte auch angepasst an die Bedürfnisse des Patienten die Medikation besser einstellen.
Wie wichtig sind denn jetzt in diesem ganzen Gefüge, was ich als Patient machen kann, Frau Kirschner, Sport und Ernährung später?
Ja, Sport und Ernährung sind schon vor der Erkrankung natürlich ein großes Thema. Wir wissen alle, dass Sport und Ernährung das A und O für die Gesundheit ist. Insbesondere aber, wenn ich erkrankt bin, dann muss ich wirklich gucken, was ist eigentlich eventuell die Ursache. Ist es vielleicht so, dass die Ursache beispielsweise eine koronare Herzkrankheit ist? Also neige ich dazu, Atherosklerose in den Gefäßen zu haben? Dann schaue ich, dass eventuell die Blutfettwerte reduziert werden müssen. Das heißt, ich muss so ein bisschen als Patient darauf achten, dass ich schlechte tierische Fette in Anführungsstrichen ein bisschen reduzierter esse. Also wir brauchen ja Fette, aber dass ich dann eher gute Fette zu mir nehme. Das sind natürlich dann eher so pflanzliche Fette oder tierische Fette in Form von Fischen, ja, sowas. Also dass ich da so ein bisschen gucke, wenn ich einen hohen Cholesterinwert habe, also insbesondere wenn dieses Verhältnis zwischen dem guten und dem schlechten Cholesterin nicht passt, dass ich da vielleicht ein bisschen nachjustiere. Wobei man fairerweise auch sagen muss, dass die Ernährung da meistens nur ein Teil zu beiträgt. Also häufig ist es so, dass die Patienten letztendlich über Statine, über Cholesterinsenker das auch regeln müssen. Ja, das ist eben ein Teil. Und Bewegung, früher hat man natürlich die Herzpatienten immer alle irgendwie stillgelegt und körperliche Schonung. Heute weiß man, dass genau das Gegenteil, also dass es eigentlich kontraproduktiv ist. Bewegung ist ein ganz, ganz großer, wichtiger Part irgendwie in der Herzschwächetherapie. Das heißt, umso mehr man sich schont, ruht, ja, umso mehr Muskelabbau hat man auch. Und das wiederum schränkt natürlich auch weiter die Leistungsfähigkeit ein. Ja.
Bewegung heißt ja für mich auch mein täglicher Spaziergang.
Genau.
Geht es darüber hinaus oder?
Also es ist immer so, dass wir sagen, gerade wenn man eine hochgradige Herzschwäche hat, ja, dann ein bisschen Piano. Mhm. Also nicht, wenn ich nicht vorher sportlich war, anfangen für einen Marathon zu trainieren. Das wäre jetzt eher kontraproduktiv. Aber dass wir sagen, Mensch, jetzt nach so einer Akutgeschichte fangen Sie mal an, wenn Sie entlassen sind, leichte, entspannte Spaziergänge, bitte nicht an die Leistungsgrenze gehen. Also Sie dürfen sich belasten, Sie sind nicht bettlägerig, aber bitte nicht an die Leistungsgrenze gehen.
Ja.
Ja. Und klar, wenn die vorher immer Fahrrad gefahren sind, immer sportlich waren, dann dürfen die damit auch irgendwann wieder anfangen. Man entwickelt ja dann sicherlich auch so ein bisschen Körpergefühl und weiß auch als Patient, wenn man ein bisschen sensibilisiert ist, ein bisschen geschult ist, was kann ich mir eigentlich zumuten und was eher nicht. Und wir sagen dann auch, Mensch, auch wenn die Spaziergänge schwer fallen, dann setzen Sie sich auf die nächste Parkbank, machen Sie mal 2-3 Minuten Pause und dann geht's weiter.
Ja.
Genau.
Wir sind am Ende dieser Podcast-Folge. Frau Dr. Rüback, Frau Kirschner und Frau Balzer-Klobig, vielen, vielen lieben Dank für Ihre Tipps und Informationen und das spannende Gespräch.
Sehr gerne.
Ja, sehr, sehr gerne. Und nochmal auch an alle Patienten der Appell, bitte bei Symptomen aufpassen, nicht alles auf das Alter schieben. Und Sie vertun damit Ihre Chance auf eine wirklich gute Lebensgestaltung, auch mit der Herzinsuffizienz. Vielen Dank.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen unser Podcast gefällt und er Sie unterstützt, dann empfehlen Sie ihn bitte weiter. Sie finden uns auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Unsere Expertinnen und Experten erklären in dieser Staffel Krankheiten, die ganz viele Menschen betreffen. Abonnieren Sie uns gerne auch, damit Sie keine Folge verpassen. Jetzt sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Olaf Brinkmann.